Ich hatte heute das Vorrecht, am Abendmahl, am Herrenmahl vorne dabei zu sein. Das ist für mich wirklich ein Vorrecht. Und wenn ich so in die Reihen gucke, dann ist es keine bloße Neugier, sondern ich erfreue mich wirklich an all denen, die das nehmen, die sowohl das Brot, auch den Kelch nehmen. Ich erfreue mich an dem Zeugnis. Ich erfreue mich daran zu sehen, dass ihr voreinander bekennt, dass ihr das glaubt, auf eine wirklich wunderbare Art und Weise. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich euch einladen, mit mir das Wort Gottes aufzuschlagen, zwar im ersten Johannesbrief und schon einmal Kapitel 4 zu markieren. Den ersten Johannesbrief und das vierte Kapitel schon mal zu markieren. Wir beginnen heute einen neuen Abschnitt in diesem wunderbaren und herrlichen Brief, beginnen diesen Abschnitt neu zu studieren und kommen zu einem neuen Test in diesem ersten Johannesbrief. Dieser Abschnitt oder dieser Test beginnt ab Kapitel 4, ab Vers 7 und er erstreckt sich bis Kapitel 5, Vers 3. Das sind einige Verse. Liebe Geschwister, es ist mittlerweile und heute die 50. Predigt und aus diesem ersten Johannesbrief, aus diesem guten und herrlichen Brief. Und ich habe so darüber nachgedacht, dass wir 50 Sonntage mit diesem Brief uns schon auseinandergesetzt haben, 50 Sonntage darüber nachgedacht haben, was die Botschaft in diesem Brief ist. Es ist wirklich ein Privileg und eine gute Art und Weise, immer und immer wieder darüber nachzudenken. Und jetzt ist auch mittlerweile auch der 8. Test, den wir gemeinsam in diesem Brief machen möchten und werden, indem es eben darum geht, dass die Gewissheit unseres ewigen Lebens gefestigt wird und wir immer mehr in diese vollkommene göttliche Freude hineinkommen. Bevor wir die Verse lesen, Kapitel 4, die Verse 7 bis 5, 3, möchte ich heute am Stück lesen, möchte ich euch ganz kurz zeigen, um was es geht. Damit ihr, wenn wir das gemeinsam gleich lesen, ihr es in eurer Bibel lest, schon mal die richtige Brille aufzieht und versteht, um was geht's in diesem Test. Was ist der 8. Test? Was ist die Aufgabe? Was wird hier abgefragt? Was wird getestet? Und so, dass wir vorbereitet werden, schon beim Lesen, diese Dinge miteinander schon entdecken. In diesem 8. Test geht es um eine vollkommene Liebe. Und jetzt versteht ihr, warum ich das Abendmahl auch so eingeleitet habe, als das Liebesmahl. Es geht um eine vollkommene Liebe, die bei den Kindern Gottes zu finden ist. Ich würde sogar sagen, die bei Kindern Gottes gefunden werden sollte. Ja, es ist die vollkommene Liebe. Es ist nicht irgendeine Liebe, sondern hier geht es um eine vollkommene Liebe. Die bei denen, die aus Gott geboren sind, bei denen, die Gott erkannt haben, bei denen, die Jesus Christus, den Sohn Gottes, bekannt haben, in ihrem Leben vorhanden sein sollte. Ich möchte es vielleicht nochmal präziser ausdrücken oder das wahre Gotteserkenntnis, wahres Christusbekenntnis wird durch eine vollkommene Liebe bestätigt. Also reine Erkenntnis und reines Verständnis oder reines Lippenbekenntnis reicht nicht aus, um zu sagen, ja, ich bin doch ein Kind Gottes. Es ist noch nicht die Gewissheit, es ist noch nicht die Bestätigung, sondern die Erkenntnis und das wahre Bekenntnis wird durch die vollkommene Liebe bestätigt. Und das ist das, was wir in diesem Test vorfinden werden, diese wahre Liebe. Lasst uns nun mit dieser Perspektive uns das anschauen, wie diese Verse, diese herrliche Wahrheit uns hier lehrt und bestätigt. Kapitel 4, ab Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eigenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als die Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hierin erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wer ihn erkannt und glaubt die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus dem geboren ist. Hierin erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Viele Verse, tiefe Verse, herrliche Wahrheiten. Wir wollen darüber nachdenken und wollen diesen Test miteinander machen. Und zu Beginn würde ich gerne beten. Darf ich euch noch einmal bitten, aufzustehen? Jesus Christus, es ist dein Wort. Es ist deine Wahrheit. Es ist etwas, was du an uns richtest, an deine Kinder. Und wir wollen hören. Wir wollen auch in diesem Wort und in dieser Wahrheit hören, was du uns zu sagen hast und dadurch verwandelt werden. Jesus Christus, wir bitten dich, ich bitte dich um dein Geist der Weisheit, eine Offenbarung deiner selbst, dass wir in deinem Licht stehen, wenn wir jetzt unter dieses Wort kommen und dass wir in diesem Licht die Dinge sehen und erkennen und begreifen, die du uns zu sagen hast. Herr, gib Vollmacht und Freimütigkeit, Frische und Kraft, dein Wort auszulegen, Herr. Gib Fähigkeit zu hören und es zu glauben. Und schenke Frucht der Erkenntnis, die ja, sich in Liebe in unserem Leben zeigt. Ich bitte dich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Liebe Geschwister, es ist bestimmt schon wahrscheinlich keinem entgangen, der jetzt regelmäßig zu den Gottesdienst kommt, der auch die Reihe zum ersten Johannesbrief mitverfolgt, ob hier vor Ort auch oder an den Übertragungsgeräten, dass Johannes sich in diesem Brief immer und immer und immer und immer wiederholt. Es ist etwas, was sehr stark für diesen Brief charakteristisch ist. Bestimmte Wahrheiten, bestimmte Themen, die wiederholen sich immer und immer, immer wieder. Es ist nicht so, dass Johannes einfach nichts zu sagen hat und einfach über die gleichen Dinge immer redet. Es ist auch nicht so, dass er sagt, okay, hab vergessen, was im Kapitel 1 geschrieben habe, ach übrigens, und dann schreibt er nochmal und dann sagt, hey, du hast es doch uns schon mal gesagt. Und dann schreibt es einfach noch einmal. Es hat nichts mit seiner Vergesslichkeit zu tun, hat auch eben nichts damit zu tun, dass er eben nicht über andere Dinge nichts zu sagen hat, sondern es hat was damit zu tun, dass es über das, was er vom Herzen hat und was die Botschaft des Briefes so viel zu sagen ist. So viel nachzudenken ist. Und das ist, was er macht und in dieser Art und Weise, indem er spiralförmig immer und immer wieder diese Themen behandelt, zwingt er uns gewisserweise dazu, über diese Dinge auch immer und immer wieder nachzudenken. Denn es reicht tatsächlich nicht nur einmal über zum Beispiel die Liebe nachzudenken. Es reicht auch nicht einmal, dass man sagt, ah, stimmt, interessant oder okay oder ich glaube es. Es braucht es, dass wir immer und immer wieder mit diesen Grundwahrheiten uns beschäftigen, damit sie fester und mehr fester in unserem Herzen und in unserem Glauben verankert werden. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, weil es ist so komplex, es ist so tief, es ist wirklich so reich an Erkenntnis und Wahrheit, wenn man über diese Themen nachdenkt, dass das einmal drüber gehen eben nicht reicht. Und man kann nun bestimmt nur einen Aspekt beleuchten, aber es gibt halt noch mehr darüber zu sagen. Und wenn man das alles auf einmal sagen würde, dann würde es überfordern. Das wäre zu viel und man einiges würde vielleicht sogar verloren gehen. Also nimmt man die Wahrheit und betrachtet einen Aspekt von der, dann geht man noch einmal hin und betrachtet das aus einer anderen Perspektive und nochmal aus einer anderen Perspektive. Und so bekommen wir ein ganzheitliches und ein tieferes Verständnis, in dem Fall von der Liebe, von der vollkommenen Liebe. Also es ist notwendig, diese Wahrheiten aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es ist ja nicht so, dass wenn wir jetzt zu diesem Abschnitt kommen und zu dem Test der vollkommenen Liebe, dass wir sagen, okay, was ist das? Haben wir noch nichts davon gehört in diesem Brief. Wir haben ja schon einiges gelesen. Wir haben auch schon einiges darüber nachgedacht, von welcher Liebe hier die Rede ist und was die Schrift hier uns zu sagen hat. Aber hier geht er noch einmal auf dieses Thema ein Und im Bild der Schraube zieht er nochmal eine Windung an. Er zieht es noch einmal fester, es geht nochmal tiefer und so wird diese Wahrheit in unserem Herzen noch einmal fester gemacht. Und ich hoffe, dass in dem Betrachten und im Machen dieses achten Tests hier, dass auch diese Wahrheit, dass nämlich wir Kinder Gottes sind, dass wir Frieden darin haben, dass wir den wahren Glauben an Jesus Christus haben und wirklich Anteil haben an seiner göttlichen Natur, wirklich Anteil haben am ewigen Leben, dass diese Wahrheit wirklich durch diese Windung oder durch diesen Test noch einmal fester in uns gemacht wird. Im Wesentlichen sind es zwei Themen, die wir in diesem Brief finden. Eigentlich sind es nur zwei Hauptthemen, die er immer wieder behandelt und aus verschiedenen Perspektiven darüber spricht und die auch immer wieder auch ineinander so ein bisschen verflochten sind. Die gehören auch ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, sie gehören auch zusammen. Aber im Wesentlichen sind das zwei Themen. Das erste Thema, das Johannes behandelt, spiralförmig, ist die wahre Erkenntnis. Es geht darum, zu zeigen, wer hat mit Gott Gemeinschaft? Das ist der, der im Licht Gottes steht. Im Licht Gottes stehen bedeutet die Erkenntnis Gottes haben. Licht offenbart, Licht leuchtet, da sieht man. Und darum geht es. Hier geht es darum, dass das Erste darum geht, Kinder Gottes stehen im Licht Gottes. Sie haben eine wahre Erkenntnis, sie haben das wahre Verständnis von dem, wer Gott ist. Sie haben das wahre Verständnis von sich selbst, wer sie sind. Und sie haben ein richtiges und wahres Verständnis von Jesus Christus, nämlich wer er ist und warum sie brauchen. So, hier geht es in erster Linie um Erkenntnis. Wichtig. Ein Thema, das Johannes immer und immer wieder behandelt. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, der und so weiter. Es geht um Erkennen, es geht um Verstehen. Das ist ein großes Thema dieses Briefes. Woran weiß ich oder merke ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Das sieht man an deiner Erkenntnis. Was du über Gott, was du über dich selbst und was du über Jesus Christus erkannt hast. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, das sich ebenfalls durch diesen Brief durchzieht und sich auch miteinander vermischt, wie auch in unserem Test gerade hier auch, das ist das Thema der wahren Liebe. Johannes spricht ebenfalls das immer und immer wieder an, dass Kinder Gottes man daran erkennt, dass sie Liebe zueinander haben. Liebe zu Gott und Liebe zueinander. Die haben nicht nur irgendeine Liebe, die haben eben diese wahre Liebe. Und diese wahre Liebe haben sie in der Erkenntnis Gottes. Sie sehen und erkennen Gott als einen liebenden Gott. Sie sehen Gottes Werk in Jesus Christus als Werk der Liebe. Und sie sehen und glauben nicht nur der Liebe, sondern sie sind dadurch auch befähigt, die anderen in der gleichen Art und Weise zu lieben. Und das ist das zweite Thema. Also das erste Thema ist das Thema der Erkenntnis, des Verständnisses, des Evangeliums. Und das zweite Thema ist das Thema der Liebe. Das heißt, des Lebens des Evangeliums. Immer wieder finde ich das herrlich in der Bibel, im Neuen Testament, das zu sehen, dass wir zuerst Fundament gelegt bekommen. Und da geht es um die geglaubte Lehre. Also was glauben wir eigentlich? Das hat was mit unserer Erkenntnis zu tun. Was glauben wir? Und dann kommt das Nächste, das auf diesem Fundament aufbaut. Und das ist dann die gelebte Lehre. Was leben wir? Und wir können nicht leben, wenn wir nicht vorher ein Fundament des Glaubens haben. Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten? Davor müssen wir wissen, wer wir sind, was wir haben. Also zuerst kommt geglaubte Lehre und danach kommt gelebte Lehre. Aber beides gehört zusammen und es braucht beides. Es reicht nicht zu sagen, ich glaube, aber kein Leben da ist, keine Frucht da ist. Aber du kannst aber auch nicht leben, wenn nicht vorher Glaube da ist und das Grundwissen dafür da ist. Und diese beiden Themen verbindet Johannes und sagt, das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Sie haben eben nicht beides. Sie haben Erkenntnis und Liebe. Und diese Dinge gehören zusammen, die gehen miteinander. Auf den Punkt gebracht, findet ihr das im dritten Kapitel, im Vers 23. Da bringt Johannes das auf den Punkt, diese beiden Themen. Und sagt, das ist sogar das Gebot Gottes. Schaut mal, Kapitel 3, ab Vers 23. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er uns als Gebot gegeben hat. Also in diesem Doppelgebot werden die Grundpfeiler unseres Christseins, der Kinder Gottes, auf den Punkt gebracht. An Jesus Christus glauben, das hat was mit Erkenntnis, mit Verständnis zu tun, wer er ist. Und einander lieben, das hat eben mit dieser vollkommenen, mit dieser göttlichen Liebe etwas zu tun. Diese beiden Geboten oder auf diesen beiden Geboten steht der neue Bund. Der neue Bund der als Grundlage deiner und meiner Rettung ist. Und nur auf diesem Weg gibt es Rettung. Also das sind, diese beiden Gebote sind Kennzeichen des neuen Bundes in Christus Jesus. Das, was wir gerade miteinander gefeiert haben. Gott hat beschlossen, nur in diesem Bund Menschen zu retten. Und das Kennzeichen der Geretteten ist das an Jesus glauben und die Brüder, das heißt die Geschwister lieben. Das ist das Kennzeichen der Kinder Gottes. Diese beiden Themen, wirklich, entfaltet Johannes, entfaltet von Anfang an, vom ersten bis zum letzten Kapitel. Und jedes Mal, wenn er eine Runde weitergeht, wenn er nochmal drüber geht, vertieft es, macht es fester, fester, fester in dieser spiralförmigen Art und Weise. Wir haben schon über den Glauben und über die Bruderliebe im Kapitel 1 und 2 gehört. Da sprach Johannes von, was bedeutet, im Licht Gottes zu wandeln. Da sprach er darüber, was bedeutet, an Jesus zu glauben. Und er sagt, das ist seine Gebote zu halten. Und das beinhaltet halt nicht, die Brüder zu hassen. Da hat er schon mal angeschnitten und auch noch nicht alles gesagt, aber auch schon einiges. Und die größte Herausforderung für jeden Bibelleser, die größte Herausforderung noch mehr für jeden Bibelausleger dieses Briefes ist, dass wenn man da durchgeht, man nicht... Weil man steht immer in der Gefahr, schon bei dem ersten der Erwähnung alles zu sagen, was man dazu zu sagen hat. Weil man natürlich alles verstehen möchte. Aber Johannes geht durch und in den ersten zwei Kapiteln hat er schon etwas darüber gesagt, hat die Grundlage dafür gelegt. Im dritten Kapitel hat er die Wahrheit vertieft und im vierten Kapitel, in dem wir jetzt sind, bringt das nochmal auf eine andere Ebene. Wirklich, er geht da sehr, sehr tief, meiner Meinung nach. So tief, dass beim Vorbereiten ich dachte, wer kann es wirklich fassen? Man kommt an einen Punkt der Unfähigkeit und Schwachheit. Liebe Geschwister, wer kann wirklich fassen, was bedeutet, Gott ist Liebe? Erklär mal. Ja. Gott ist Liebe. Das ist ein Satz, es ist eine Aussage, aber die ist so tief. Hier geht es um das, was Gott ist, sein Wesen. Und wie können wir darüber reden, wenn wir nicht geschaut haben? Wenn wir in dieser Weise nicht begegnet sind. Deswegen sagt Johannes, niemand hat Gott geschaut. Also wie können wir über Gott reden? Wie können wir über sein Wesen reden? Wie können wir über diese Liebe reden? Wie funktioniert das? Und Johannes spricht darüber und sagt, es gibt etwas, woran wir diese Liebe nicht nur kennenlernen, sondern sehen und sogar auch bezeugen können. Es gibt etwas und das ist das Herausfordernde an diesem Test. Bevor ich aber mit euch in diese Verse gehe und auch etwas wie zeige, wie das Ganze hier aufgebaut ist, würde ich gerne euch noch einmal den Kontext noch mal vor Augen malen. Schaut mal, der Test 7, den wir, ich glaube, 7 Sonntage lang betrachtet haben, beginnt so in Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. So fing der letzte Test, den wir miteinander angeschaut haben. Er fing mit einer Aufforderung. Eine Aufforderung an wen? An Geliebte. Das heißt, an die Kinder Gottes. Und wir haben gesehen, dass es einen Auftrag gibt und eine Aufforderung, ein Gebot gibt, wir als Kinder Gottes, dass wir die Geister prüfen sollen, ob sie aus Gott sind oder nicht. Wir haben uns angeschaut, worauf wir dann achten müssen, nämlich auf das Bekenntnis, was sie über Jesus Christus sagen, über seine Menschwerdung, den Grund seiner Menschwerdung, all diese Dinge. Und wir haben einen Auftrag als Kinder Gottes. Es ist unsere Verantwortung, die Geister zu prüfen. Aber dann das Herrliche da, die Grundlage und die Fähigkeit, überhaupt die Geister zu prüfen, die Grundlage dafür, dass wir die unterscheiden können zwischen Lüge und der Wahrheit, ist, weil wir den Geist Gottes haben. Schaut mal, in Kapitel 4, Vers 4 heißt es, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als welcher in der Welt ist. In Vers 6 heißt es, wir sind aus Gott, wer Gott kennt, hört uns. Was ist also die Voraussetzung, was ist das Kennzeichen von Kindern Gottes? Warum können sie die Lüge von der Wahrheit unterscheiden? Warum kennen sie die Wahrheit? Weil sie aus Gott sind. Eine andere Formulierung, wir können sagen, weil sie wiedergeboren sind. Weil Gott sie geboren hat und ihnen seinen Geist gegeben hat. Sie haben seinen Geist, der Geist Gottes ist in ihnen. Das ist die Voraussetzung und das ist die Grundlage, überhaupt Geister prüfen zu können. Darum geht es. Woher weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Ich kann unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Ich kenne den Geist der Wahrheit und ich kenne den Geist der Lüge. Ich kenne die Wahrheit des Evangeliums von Jesus Christus. Ja, warum kennst du sie? Ja, der Geist Gottes wohnt in mir. Ich bin ein Kind Gottes. Schaut mal, wie unser Test 8 beginnt. Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. In gleicher Weise beginnt der 9, also der 8., der nächste Test. Und was haben wir hier? Wieder eine Aufforderung. Wieder eine Aufforderung an die Geliebte. Du heißt Geliebte, glaub nicht jedem Geist, sie heißt Geliebte, lasst uns einander lieben. Die Argumentation des Johannes ist die gleiche. Wer aus Gott ist, wer aus Gott geboren ist, wer den Geist Gottes hat, er ist in der Lage, die Wahrheit zu erkennen. Er ist in der Lage, an die Wahrheit zu glauben. Und dadurch ist er in der Lage, natürlich die Lügen zu entlarven und die falschen Propheten und ihre Lehren auch. Aber genau das Gleiche trifft auch auf die nächste Frage, auf die zweite, auf das zweite Wichtigste. Nicht, das habe ich falsch ausgedrückt, auf das Zweite, was wichtig ist für uns, die Fähigkeit zu lieben. Johannes sagt genau das Gleiche, Geliebte, lasst uns einander lieben. Das ist eine Aufforderung. Das ist in ähnlich ein Gebot wie prüft die Geister. Und er beginnt ebenfalls mit Geliebte. Aber was ist die Grundlage? Wie können wir einander lieben? Wie geht das? Genau das Gleiche wie mit dem Prüfen der Geister. Wir müssen aus Gott geboren sein. Wenn wir nicht aus Gott geboren sind, sind wir nicht in der Lage zu lieben. Zumindest nicht auf vollkommene Art und Weise sind wir nicht. So, die Voraussetzung für die Fähigkeit, lieben zu können, auf diese Art und Weise, wie sie von uns verlangt wird, setzt Wiedergeburt voraus. Setzt voraus, dass wir aus Gott sind. Genauso wie das Prüfen der Geister setzt voraus, dass wir aus Gott sind. Schaut mal in Kapitel 4, Vers 7. Da heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Schaut mal, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Auch wenn hier eine Aufforderung ist, liebt, lasst uns lieben. Die Geschwister liebt einander, das ist eine Aufforderung. Dann geht es aber nicht darum, dass wenn wir uns lieben, wir dann zu Kinder Gottes werden. Das ist immer und immer wieder wichtig bei diesem Brief und bei dem Prüfen. Die Tests sind nicht dazu geschrieben, dass wenn du diesen Test machst, wirst du dadurch ein Kind Gottes. Die Tests sind geschrieben, um zu sehen, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Wir werden nicht durch die Liebe Kinder Gottes. Wir werden nicht Kinder Gottes, indem wir einander anfangen zu lieben. Das ist nicht der Weg. Unmöglich übrigens, sondern wenn wir uns lieben, dann gibt es nur einen Grund dafür, dann gibt es nur eine Möglichkeit, nur eine Antwort darauf, dann sind wir ja Kinder Gottes. Das ist, was Johannes sagt, das ist der Test. Bist du ein Kind Gottes? Kannst du die Geschwister lieben? Kannst du die Brüder lieben? Ja oder nein? Und zwar nicht auf eine Art und Weise, die du kennst, sondern auf eine vollkommene Weise. Das ist schon lohnenswert ist, darüber nachzudenken, oder? Ich habe am Anfang gesagt, dass dieser Test unsere vollkommene Liebe prüft. Es prüft nicht, ob wir einander toll finden. Es prüft nicht, ob wir Sympathie füreinander haben. Es prüft nicht, ob wir Empathie füreinander haben. Es prüft nicht, ob wir uns attraktiv finden oder nicht. Darum geht es in diesem Test nicht. Darum geht es nicht bei dieser Liebe. Es prüft, ob wir eine vollkommene Liebe haben. Wisst ihr, welche? Göttliche. Und die kann natürlich nur der haben, der aus Gott ist. Wir können auf verschiedene Art und Weise uns lieben. Das ist möglich. Und eins und das andere Mal gelingt es mehr und dann gelingt es weniger. Auf eine menschliche Art und Weise können wir das. Aber keiner kann es auf göttliche Art und Weise tun, es sei denn, er ist aus Gott. Genauso wie wir die Wahrheit nicht kennen können, wenn wir nicht aus Gott wären. Können wir nicht lieben, wenn wir nicht aus Gott sind. Und das ist der eigentliche Test. Also, woher weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Ich habe erkannt. Ich habe erkannt, wer Jesus Christus ist. Ich habe verstanden, wer ich bin und warum er in diese Welt gekommen ist, warum er mein Leben leben musste, in meinem Fleisch sein sollte. Ich habe es verstanden. Ich habe es erkannt. Ich habe es begriffen. Und ich habe das auch angenommen. Ich habe das auch geglaubt. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille, das reicht noch nicht. Aber ich habe es nicht nur erkannt, sondern ich habe diese Liebe erkannt darin und ich bin in der Lage, in der gleichen Art und Weise die Geschwister zu lieben. Das ist das Zweite. Und Und wie ich es am Anfang schon gesagt habe, Erkenntnis und Bekenntnis reicht nicht, wenn es nicht bestätigt wird durch eine vollkommene Liebe. Erst die vollkommene Liebe zeigt, ob wir wirklich erkannt, ob wir wirklich verstanden haben. Ich lese euch nochmal die ersten Verse an. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. Und er kennt Gott. Seht ihr, wie Johannes diese Dinge zusammenbringt. Lieben, echte Liebe, hat was mit Erkenntnis zu tun. Und zwar mit der Erkenntnis Gottes zu tun. Ich kann viel sagen, ich kenne Gott, ich habe ihn erkannt. Aber wenn daraus keine göttliche Liebe hervorgeht, dann ist diese Erkenntnis rein akademischer Art, intellektueller Art oder religiöser Art. Wenn diese Erkenntnis, die wir haben, nicht in uns die Frucht der Liebe hervorbringt, dann ist es rein theoretisch. Und glaubt mir, dazu sind wir in der Lage. Dazu sitzen und sagen, klingt interessant, habe ich noch nie gehört. Ja, voll schön. Gehen wir nach Hause, keine Auswirkung. Das ist eine Erkenntnis auf eine natürliche Art und Weise. Das ist noch nicht von der Erkenntnis, von der wir hier reden. Die Erkenntnis Gottes, Gott wahrlich kennen, hat Auswirkungen für mein Leben. Und das hat was eben mit diesem Test zu tun. Und ich nehme euch da Stück für Stück hinein. Zuerst also haben wir diesen Test, der uns die Erkenntnis prüft. Haben wir die wahre Erkenntnis? Das ist Test 7. Und jetzt haben wir den zweiten Test, der sofort darauf folgt. Und der ist notwendig. Haben wir die Liebe? Obwohl wir über diese Dinge schon miteinander in dem Brief davor schon studiert haben. Jetzt bringt Johannes diese Dinge aneinander. Ihr kennt bestimmt ein Abschnitt der Schrift wahrscheinlich sehr, sehr gut, das ebenfalls auf so eine wunderbare Art und Weise die vollkommene Liebe beschreibt. Wer hat eine Idee, wo das steht? Ich verrate euch, das hat der Paulus geschrieben. Das berühmte Hohelied der Liebe, richtig? 1. Korinther 13. Und wie beginnt er? Unter anderem, könnte ich in Engelszungen reden und in Menschenzungen reden, hätte ich alle Erkenntnis, aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Das ist das Thema. Würde ich alles erkannt haben, würde ich alles verstanden haben, aber hätte die Liebe nicht. Und welche Liebe? Die uns in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Und wenn das nicht die eine vollkommene Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn wir die Liebe nicht hätten, dann sagt er nichts. Also Erkenntnis braucht diese Liebe und Liebe braucht die Erkenntnis. Die bedingen sich einander, die brauchen einander, sie gehen miteinander. Und darum sind sie auch in diesem Brief auf so eine wunderbare Art und Weise ineinander immer und immer wieder verflochten. Wir begreifen das und erkennen diese Dinge ineinander und miteinander. Nachdem ich euch ganz grob diesen Kontext gezeigt habe und ich hoffe, wieder abgeholt in diesem Brief, um was es in diesem Brief geht und wie dieses Thema hier entfaltet wird, darf ich euch ganz kurz zeigen, wie dieser Test aufgebaut ist. So, was erwartet uns? Ich weiß nicht, wie viele, sondern im Durchschnitt brauchen wir so 6, 7, 8 Predigten pro Test. Ich weiß nicht, wie viel wir dafür brauchen werden, wird sich zeigen. Bin selbst sehr gespannt, wie viel der Herr geben wird. Aber ich möchte euch zeigen, welche drei wesentlichen Punkte wir in diesem Test haben. Und die sind ähnlich aufgebaut wie der Test vorher, auch wenn er mit weniger Versen geschrieben ist. Das Erste, was wir haben, in ähnlicher Art und Weise, wir haben zuerst einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag zu gegenseitiger Bruderliebe. Und das beginnt eben, Geliebte, lasst uns lieben. Also wir müssen uns etwas mit diesem Auftrag beschäftigen. Das Zweite, was wir haben den Grund. So ähnlich wie wir beim siebten Test zuerst den Auftrag hatten, die Geister zu prüfen und dann den Grund haben, warum wir prüfen müssen. Genau das Gleiche haben wir auch. Wir haben den Auftrag und sofort auch der Grund, warum wir prüfen müssen. Und hier heißt es, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist der Grund. Das heißt, der Grund, warum wir einander lieben sollen, liegt nicht in uns, liegt in Gott. Sind wir Kinder Gottes, sind wir seine Kinder, dann gibt es eine Konsequenz. Dann müssen wir das tun, was er tut. Dann müssen wir das sein, was er ist. Und was ist Gott? Liebe. Kann ein Kind Gottes sein, aus Gott gezeugt sein und diese Liebe nicht kennen? Diese Liebe in seinem Leben nicht haben? Das kann nur einer, der nicht von Gott ist, oder? Also nur einer, der nicht von Gott ist, wird diese Liebe auch nicht haben. Aber wenn man von Gott ist, wenn man aus Gott ist und Gott ist Liebe, dann wird es da sein. Und das ist die Argumentation von Johannes. Das ist der Grund. Der Grund, warum wir lieben, ja, weil wir aus Gott sind. Und genauso wie bei der Prüfung der Geister, ihr erinnert euch vielleicht, ist es kein Automatismus. Uns wird gesagt, prüft die Geister, und Gott legt alles in uns hinein, damit wir die Geister prüfen können. Aber es ist etwas, was du und ich tun müssen. Die Grundlage, die Voraussetzung, den Geist haben wir empfangen, damit wir das tun. Genau das Gleiche, genau auf die gleiche Weise verhält sich mit der Liebe. Wir sind zu dieser Liebe befähigt. Wir sind zu dieser Liebe berufen, wir sind zu dieser Liebe gezeugt und wiedergeboren worden. Der Geist der Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Seine Liebe ist in unser Herz ausgegossen, damit wir lieben. Wir haben alles, um lieben zu können. Aber das bedeutet kein Automatismus, sondern da ist genauso ein Auftrag. Liebt einander. Wir haben alles zum Prüfen der Geister, aber wir sollen noch prüfen und nicht einfach jedem Geist glauben, oder? Und genauso haben wir auch den Auftrag zu lieben und nicht zu sagen, ja gut, jetzt bin ich ein Kind Gottes, das muss ja da sein. Auch da stehen wir in der Verantwortung, das zu tun. Tun wir das? Oft genauso wenig, wie wir die Wahrheit prüfen, wie wir die Geister prüfen. Das zerreißt immer wieder mein Herz, das wisst ihr. Okay, es steht in unserer Verantwortung. Also wir haben den Auftrag, die Geister zu prüfen, und uns wird der Grund genannt, wir haben den Auftrag zu lieben. Jetzt hat das Kind mich durcheinander gebracht. Also nicht böse gemeint, sondern mit viel Liebe, vollkommene Liebe. Und wir haben also nicht nur den Auftrag zur vollkommenen Liebe, sondern wir haben auch den Grund zu dieser vollkommenen Liebe. Und das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, und das nimmt den meisten Raum in diesem Test ein, das sind die Verse 9-5,3. Da geht es nämlich um das Wesen der Liebe. Wir müssen das Wesen dieser vollkommenen Liebe verstehen. Wenn, liebe Geschwister, wenn ein Kind Gottes, der aus Gott geboren ist und Gott Liebe ist, diese Liebe in sich hat und wir da sitzen und sagen, okay, aber ich habe sie nicht oder mir mangelt es an Liebe oder was auch immer, dann liegt es oft daran, dass wir nicht wissen, von welcher Liebe hier die Rede ist. Und darum haben wir wirklich viele, viele Verse und bis jetzt habe ich fünf herausgearbeitet, bin gespannt im Laufe des Studiums, wie viel noch dazu kommt. Wir haben fünf Aspekte dieser Liebe. Uns wird das Wesen dieser vollkommenen Liebe vorgestellt. Und das beginnt ab Vers 9. Es geht darum, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Übrigens Aspekt 1. Hierin ist die Liebe Gottes offenbart, dass er Schmetterlingsgefühle hat, dass er so ein Gefühl, ein gutes Gefühl für uns hat, dass er uns so sehr liebt und immer an uns denkt. Und worin wird die Liebe offenbart? Was ist, wenn du an die Liebe, an die vollkommene Liebe denkst? An was denkst du zuerst? Johannes denkt zuerst an das Kreuz, an die Menschwerdung, an das, was wir heute gefeiert haben. Darin ist die Liebe offenbart. Wollen wir die Liebe verstehen? Wollen wir verstehen die vollkommene Liebe? Müssen wir uns also mit dem Erlösungswerk Jesu Christi beschäftigen? Müssen wir uns mit dem Evangelium beschäftigen? Denn darin erweist Gott seine Liebe. Verstehen wir das Erlösungswerk nicht, verstehen wir die vollkommene Liebe nicht. Dann haben wir eine eigene Definition von Liebe, ein eigenes Verständnis von Liebe. Und dann denken, oh Mann, aber ich liebe nicht oder ich habe keine Liebe und so weiter und so fort. Aber ein Kind Gottes hat diese Liebe, denn er ist aus Gott. Nur oft ist es so, dass wir erst diese Liebe kennenlernen und verstehen müssen. Und ich hoffe sehr, wenn wir diese Liebe uns erarbeiten, das heißt über sie nachdenken, durch die Bibelverse hier durchgehen und die wird uns vorgestellt, dass das in euren Herzen Widerhall findet und ihr sagt, ja, das kenne ich, das stimmt, das ist ja da. Dann ist es etwas, was der Brief hervorbringen soll, Gewissheit, dann bin ich ein Kind Gottes. Und damit aber auch einhergehen die vollkommene und die ja, völlige Freude. Also, welche Liebe ist das Kennzeichen der Kinder Gottes? Zu welcher Liebe sind die Kinder Gottes durch die Wiedergeburt berufen und befähigt worden? Wie und auf welche Art und Weise äußert sich diese göttliche, diese vollkommene Liebe? Da sind diese herrlichen Verse und letztendlich ist das auch der Test. Also, das ist im Groben der Kontext, das ist der Brief und das ist auch der nahe Zusammenhang, wie diese Dinge aufeinander aufgebaut sind. Lasst uns also zuerst den Auftrag uns anschauen und dann Stück für Stück uns durcharbeiten, dann den Grund uns mit dem Grund uns beschäftigen und dann das Wesen der Liebe studieren. Beginnen wir noch einmal. Kapitel 4, Vers 7, Geliebte. Und hier würde ich schon wieder stehen bleiben. Ja, Geliebte. So schnell überlesen, auch ich immer wieder, weil mich das auch alles sehr interessiert, was alles danach kommt, zwang mich wieder. Allein die Art und Weise, wie hier wie angesprochen werden. Schaut mal, nicht so ihr. Auch nicht so Kinder, was ja auch schon wäre, gell? Oder Brüder, was auch toll wäre. Geschwister, Geliebte. Er beginnt und spricht uns an als Geliebte. Und allein dieses Wort Geliebte hier bei uns, gibt es was Schöneres, wenn wir angesprochen werden als Geliebte. Das heißt, ich bin geliebt. Von wem? Von Johannes mit Sicherheit. Aber es ist weit mehr als von Johannes. Von wem geliebt? Von Gott. Liebe Geschwister, werdet euch dies bewusst. Denkt drüber nach, kaut darüber, erfreut euch darüber, sinnt darüber nach, geht spazieren und denkt drüber nach. Ich bin von Gott geliebt. Mit welcher Liebe? Mit was für einer Liebe? Mit einer vollkommenen Liebe. Ich bin von Gott geliebt. Es gibt nichts, was dieser Liebe noch mangelt. Es gibt nichts, was aussteht. Es gibt nichts, was noch dazu getan werden muss. Es gibt nichts, was noch ergänzt werden muss. Es gibt nichts, was fehlt. Ich bin von Gott geliebt. Dieses griechische Wort Geliebte im Deutschen als Geliebte übersetzt, das beinhaltet dieses berühmte griechische Wort für Liebe, das Wort Agape. Also wird deutlich gemacht, dass diese Liebe oder diese Bezeichnung Geliebte von Gott Geliebte ist. Es gibt tatsächlich dieses Wort Agape, kennt ihr wahrscheinlich, gell? Schon oft gehört. Dieses Wort Agape gibt es außerhalb der Bibel nicht. Auch im Griechischen gibt es nicht. Es ist ein Wort, ein griechisches Wort, das man nur in der Bibel findet. So, das heißt, die griechische Kultur kennt nur Phileo oder andere Art genau, der Liebe. Das heißt, es gibt verschiedene Bezeichnungen für die Liebe, aber die Liebe, die Liebe Gottes beschreibt, Gott beschreibt, kennt nur die Bibel und das ist dieses Wort Agape. Das heißt, allein mit diesem Titel oder mit dieser Bezeichnung, wie wir angesprochen werden, wir werden als die bezeichnet, als die von Gott Geliebten. Allein hier ist schon gut, oder? Brauchen wir mehr? Eigentlich nicht, oder? Wir können nach Hause gehen und sagen, ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Was brauchst du mehr? Ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Das ist da. Es steht fest. Ich bin davon überzeugt. Wenn Gott uns geliebt hat und uns liebt, wie wird er uns nicht alles auch schenken? Wird er uns böse sein? Wird er uns verleugnen? Wird er uns verwerfen? Wenn wir von ihm geliebt sind, auf eine vollkommene Art und Weise. Was brauchen wir mehr? Allein diese Bezeichnung ist so, so wunderbar. Wir werden geliebt auf eine vollkommene Art. Wir werden als Kinder Gottes nicht geliebt auf eine menschliche Art und Weise. Wir werden nicht geliebt auf eine natürliche Art und Weise. Wir werden auch nicht geliebt auf eine körperliche Art und Weise oder irdische Art und Weise. Das ist nicht, von der Liebe ist hier nicht die Rede. Wenn manche denken, die Liebe Gottes zu uns ist darin, dass wir zum Beispiel immer gesund sind. Oder dass es immer gut geht, dann haben wir diese Liebe nicht verstanden. Darum ist wichtig, dass wir diese Liebe, die Agape-Liebe, die göttliche Liebe definiert bekommen. Wir müssen das Wesen dieser Liebe begreifen, denn wenn wir unsere Maßstäbe und unser Verständnis von Liebe nehmen und auf Gott projizieren, dann sagen wir, ja, was ist das für ein Gott? Wo ist ein Gott der Liebe, oder? Hier steht nämlich, haben wir gelesen, Gott ist was? Ich weiß nicht, ob wir heute das Lied noch singen oder nicht, aber ihr kennt es, Gott ist die Liebe. Kennen wir, gell? Liebe Geschwister, ich mag dieses Lied. Nach diesem Studium bin ich ein bisschen vorsichtiger. Ich würde nicht mehr singen, Gott ist die Liebe. Ich würde nur noch singen, Gott ist Liebe. Im Griechischen fehlt der Artikel. Es ist ein Riesenunterschied, ob Gott die Liebe ist oder ob Gott Liebe ist. Versteht ihr, was ich meine? Denn Gott ist nicht die Liebe. Wir haben ein Verständnis von Liebe und sagen, das ist Gott, wenn Gott die Liebe ist, oder? Und die einen sagen, für mich ist Gott die Liebe. Also alles, was Liebe ist, ist was? Gott. Die lieben sich, also ist es Gott. Nein, Gott ist Liebe. Das heißt, die Liebe wird durch wen definiert? Durch Gott. Wer definiert Gott nicht? Die Liebe. Wir verstehen nicht Gott, wenn wir sagen, wenn wir Liebe verstehen, dann ist das Gott. Also das, was Liebe ist, ist Gott. Nein, liebe Geschwister, Gott ist Liebe. Das heißt, wenn ich Liebe verstehen will, muss ich wen verstehen? Gott. Dann kriege ich eine Definition von Liebe. Wir gehen den umgekehrten Weg. Wir haben ein Verständnis von Liebe und sagen, Gott ist die Liebe, also muss doch Gott alles da sein. Nur als Beispiel, Kriege, Krankheiten, Leiden in der Geschichte. Was hat der Mensch nicht alles getan? Welche Folgen hat nicht die gefallene Schöpfung, Natur? Bis zu Kindern in aller Weise, ich muss jetzt nicht alles aufzählen. Und was kommt immer und immer und immer wieder? Ja, was ist das für ein Gott der Liebe? Ihr sagt euch Gott der Liebe. Wo ist da die Liebe, oder? Und woher kommt das? Weil man die Liebe definiert, was Liebe ist. Zum Beispiel keine Krankheit, kein Leid, kein Tod, kein Schmerz. So, das ist Liebe. Und dann sagt, das muss doch Gott sein. Also wenn das da ist, ist doch keine Liebe. Liebe Geschwister, was haben wir heute für ein Liebesmahl gefeiert? Was haben wir gefeiert? Er trug all unsere Krankheiten, unsere Sünden, unsere Schuld. Er litt, er starb. Nach der Definition, ist das Liebe oder nicht? Nach der Definition der Menschen, ist es Liebe oder nicht? Nein, das ist lieblos, seinen einzigen Sohn hinzugeben. In den Leid, in den Tod, in den Schmerz. Alles auf ihn zu legen, das ist doch lieblos, oder? Das kann man doch nicht machen. Wo ist da die Liebe? Liebe wird doch beschützen, Liebe wird doch das Leid nicht zulassen, Liebe wird doch nicht Krankheiten auflegen, Liebe wird doch das nicht machen, Liebe wird doch nicht den Tod hingeben, das wird die Liebe niemals machen. Aber wisst ihr, was Jesus Christus ans Kreuz getrieben hat? Die Liebe Gottes. Das hat er aus Liebe getan. Also entweder verstehen wir die Liebe nicht oder wir verstehen das Erlösungswerk nicht. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall, wir verstehen Gott nicht. Gott ist Liebe. Er ist von seinem Wesen das. Er ist Liebe. Das heißt, will ich Liebe verstehen, muss ich Gott verstehen. Wie kann ich Gott verstehen? Hat jemand von euch Gott gesehen? Also wie können wir das verstehen? Hier wird uns offenbart, in welcher Art und Weise wir Gott begegnen können, wo wir Gott sehen können, wo wir Gott begegnen und wo wir die Liebe Gottes kennenlernen. Wenn wir diese Definition haben, das verstanden haben, dann sind wir in der Lage zu prüfen, habe ich das auch in meinem Leben? Finde ich diese Liebe in meinem Leben? Ja oder nein? Von dieser Liebe rede ich und das ist die vollkommene Liebe. Nicht emotionale, nicht körperliche, nicht empathische, von dieser Liebe reden wir hier nicht. Als wir in Kapitel 3 waren und sprachen darüber, ab Kapitel 3, Vers 16 heißt es, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder Leben hinzugeben. Könnt ihr euch erinnern? Da haben wir schon etwas über diese Liebe nachgedacht, von welcher Liebe da die Rede war. Wie sich die Liebe manifestiert und von welcher Liebe hier, welche Liebe von uns gefordert ist zu den Geschwistern. Also, wir haben hier einen Auftrag und der Auftrag ist an die gerichtet, liebe Geschwister, die geliebt sind, die von Gott in dieser Art und Weise schon geliebt werden. Und ich betone das. Warum ist das so wichtig? Es ist nicht einfach nur ein Titel oder nicht einfach nur ein Name oder eine Ansprache. Weil du von Gott geliebt bist, darum lasst uns lieben. Du kannst nicht lieben, wenn du nicht zuerst geliebt wurdest. Haben wir das in unserem Test schon gelesen? Denn nicht wir haben ihn zuerst geliebt, er hat uns zuerst geliebt. Das ist der Grund, warum wir überhaupt sind in der Lage zu lieben. Aus uns heraus sind wir nicht in der Lage zu lieben. Letztendlich sind wir nur die Gefäße und die Übermittler der Liebe Gottes zu uns, seiner Liebe. Die muss fließen Die muss durch und fließen. Und ich glaube, das ist deine und meine Herausforderung. Wir machen halt Stopp, gell? Wir machen die Dämme dicht, die Tore zu. Wir machen nicht, mache die Tore weit. Wir machen die Tore zu. Ganz egoistisch, Liebe für mich. Ich, er liebt mich. Und wir lassen nicht diese Liebe durch uns zu denen fließen, denen Gott es auch schenken möchte. Wir haben also hier einen Auftrag. Der Auftrag ist, liebe Geschwister, nicht einfach liebt, Geliebte liebt einander, sondern dieser Auftrag geht darüber hinaus. Es ist ein Auftrag, in gleicher Art und Weise zu lieben, wie Gott uns geliebt hat. In gleicher Art und Weise zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Darf ich euch bitten, den Epheserbrief aufzuschlagen? Epheserbrief, Kapitel 5. Ab Vers 1 und 2. Liebe Geschwister, lest mit mir. Da heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Ich hoffe, jetzt ein bisschen mit mehr Beschäftigung liest man es nochmal ein bisschen anders. Wenn er sagt, seid Nachahmer Gottes, macht das, was Gott tut. Okay, das ist Nachahmer. Ahmt Gott nach. Liebe Geschwister, wir wurden wiedergeboren. Wir werden darauf zurückkommen und in der nächsten Predigt, nächsten Sonntag darüber nachdenken, wenn wir über den Grund sprechen. Aber ich verrate euch schon mal was. Wir wurden wiedergeboren, um in das Bild Christi, das Bild Gottes verwandelt zu werden. Was ist dieses Bild? Was soll wiedergespiegelt werden? Was soll gesehen werden? Wir sind Nachahmer Gottes. Ich will es so formulieren, wenn man uns sieht, wen sollte man sehen? Gott, wenn man uns sehen will, soll man wen sehen? Sein Sohn. Was soll man sehen? Wie ist Gott? Gott ist Liebe. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung, das Widerspiegeln seiner Herrlichkeit. Seid Nachahmer Gottes. Schaut mal, und jetzt als geliebte Kinder, das ist es. Inwieweit nachahmen? Was nachahmen? Sollen wir eine Welt schaffen? Sollen wir Erlösung schaffen? Sollen wir Tiere machen? Das ist nicht unser Auftrag. Es gibt die Nachahmung, was? Geliebte Kinder. Gott liebt seine Kinder. Wenn wir Gott nachahmen, was sollen wir tun? Seine Kinder lieben. Wenn wir seine Kinder lieben, wenn ihr euch untereinander liebt, dann daran erkennt man, dass ihr meine Jünger seid. Hat nicht Jesus das gesagt? Als er ihnen dieses Gebot gab in Johannes 13, haben wir gelesen, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, und dann, wie geht's weiter, liebe Geschwister? So wie ich euch geliebt habe, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wie sollen wir lieben? So wie er uns geliebt hat, das ist der Maßstab. Nicht liebt einander, wie ihr euch liebt, das ist Gesetz, oder? Der Maßstab ist Gott selbst, das ist weit höher. Wir reden hier von einer vollkommenen Liebe. Einer göttlichen Liebe. Der Auftrag ist, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Lest mich mir Vers 2. Und wandelt in Liebe. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus geliebt und sich, Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott durch einen duftenden Wohlgeruch. Wie soll unser Wandel sein, unser Leben? Gelebte Lehre. Liebe. Das ist das Kennzeichen Kinder Gottes. Das sind die, die Jesus gehören. Wandelt in Liebe. Nochmal, ich wiederhole, aber ich sage es nochmal. Wir brauchen ein klares Verständnis, von welcher Liebe hier die Rede ist. Denn darüber gibt es viele Meinungen, was Liebe ist und was lieblos ist. Wie gesagt, für viele ist das, was Gott mit seinem Sohn gemacht hat, denn es gefiel ihm, ihn zu zerschlagen. Steht in Jesaja 53. Für viele ist das lieblos. Es gefiel ihm, ihn für dich und für mich zu töten. Lieblos. Eine falsche Definition von Liebe. Was ist Liebe? Was ist göttliche Liebe? Was ist die göttliche vollkommene Liebe? In diesem Test geht Johannes einen Schritt tiefer und offenbart uns, von welcher Liebe hier die Rede ist. In Kapitel 3 schon etwas kennengelernt. Hier wird es noch besser und klarer. In Johannes 13, und das haben wir auch schon gelesen, deswegen werde ich an dieser Stelle das hier sein lassen, gibt es den Beweis Jesu. In Johannes 13 beginnt ja damit, Jesus ist mit seinen Jüngern im Obergemach und die feiern eben das Passa und das Abendmahl wird eingesetzt. Und dann heißt es, und weil er sie geliebt hat von Anfang an, liebt er sie bis zum Ende. Könnt ihr euch noch erinnern, so ungefähr vom Wortlaut, ja? Und was hat Jesus da getan? Haben wir uns auch angeschaut. Er gürtet sich und was tut er? Er wäscht ihnen ihre dreckigen Füße. Und was hat Jesus dann gemacht? Nachdem Petrus sagt, das ist dein, das darfst du nicht tun und so weiter. Er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Nicht, ich habe euch gesagt, ihr müsst euch immer die Füße waschen. Ein Beispiel gegeben, in was? Einander zu lieben. Was bedeutet, jemanden von Anfang an zu lieben und bis ans Ende? Bis ans Ende. Wisst ihr, das ist die große Schwierigkeit, bis ans Ende. Am Anfang ist der Start meist gut. Aber bis ans Ende, dann, wenn die Füße wirklich stinken, die Zehennägel nicht geschnitten sind, dreckig, ich spreche im Bild. Ja? Das heißt, wenn in unserem Alltag wir permanent immer und immer wieder Schuld und Sünde an uns haften bleibt und wir uns aneignen, dann immer noch zu lieben und diese Dinge auch abzuwaschen, das ist das Beispiel. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, bis ans Ende. Bis ans Ende. Ein Beispiel gebe ich euch. Eine vollkommene Liebe. Lieb bis zum Ende. Diese vollkommene Liebe, es liegt mir einfach, ich kann es nicht für mich behalten, muss schon jetzt ein bisschen mehr davon sagen. Diese vollkommene Liebe ist nicht auf das Gegenüber angewiesen, dass es einem gefällt. Es ist nicht die Rede von einer Liebe, die sagt, hey, es lohnt sich, den zu lieben. Boah, guck mal, da ist so viel Schönes dabei, ich will ihn lieben. Oh, das ist sehr attraktiv, das mag ich. Oh, das werde ich bekommen, das ist sehr liebenswert. Oder das ist liebenswert, das ist liebenswert. Von dieser Liebe reden wir nicht, das ist eine menschliche Liebe. Die Liebe, menschliche Liebe sucht im Gegenüber etwas, was ihm gefällt. Es mag vieles nicht gefallen, aber wenn es nur eine Sache ist, die schönen Ohren, dann war es das. Dann reichen die schönen Ohren wenigstens. Nur eine Sache. Sorry für die kurze Abschweifung. Ich bin mit einem lieben Bruder aus einem bestimmten Land an eine bestimmte Stelle gefahren und er wollte ein Auto kaufen. Und ich sollte übersetzen. So, er konnte kein Deutsch. Ein bestimmtes Land. Also sind wir gekommen und da stand das Auto da, ein Wrack. Auseinandergebaut. Motor, Getriebe, Reihe. Es ist ein Wrack. Und ich gucke ihn an und sage, nee, wir fahren wieder. Er sagt, nein. Guckt sich an, sagt, ich nehm's. Dann auf den Hänger, keine Ahnung, wie wir es draufgekriegt haben, wir fahren und dann sage ich in einer anderen Sprache wiederum, warum kaufst du das Auto? Also, und er sagt, bei ihm ist das so, wenn er sowas sieht, er muss nur eine Sache anschauen, die ihm gefällt und dann ist das für ihn. Und es war wohl irgendwas, an diesem Auto hat ihm was gefallen. Dann alles andere war ihm egal, das mache ich. Da stecke ich Zeit, Energie und das kriege ich hin. Das ist etwas, die Liebe, die sucht in dem Gegenüber etwas, wenn nur eine Sache ist, dann kann es die Motivation und Kraft haben, es zu tun. Das ist menschliche Liebe. Das ist natürliche Liebe. Und der eine hat mehr davon und der andere etwas weniger. Aber im Grunde ist jeder zu dieser Liebe fähig. Jeder Mensch ist zu sowas fähig. Nach Privilegien und nach Wünschen und nach Neigungen findet der eine das schön, der andere das schön. Wir reden aber von einer anderen Liebe. Und wisst ihr, was diese Liebe ausmacht? Es gibt nichts in dem anderen, was liebenswert wäre. Nichts. Und das ist aber auch nicht die Motivation. Man sucht nicht die Motivation in dem, was liebenswert wäre. Im Gegenteil, diese Liebe sucht oder findet in dem Leid. Es sucht und sieht Not. Es sieht Sünde. Es sieht Verfehlungen. Und sagt, ich will es trotzdem. Das ist die Liebe. Wegen diesem, liebe Geschwister, um euch das ein bisschen greifbar zu machen, wenn ich jemanden sehe und ich sehe seine Sünde und sein Leid und es mit mir nichts macht und das in mir kein Mitleid erweckt, keine Bereitschaft zur Hilfe, keine Bereitschaft, diese Not zu lindern in irgendeiner Weise, dann fehlt mir jede Art von göttlicher Liebe. Wenn ich im Gegenteil sage, erst, ja natürlich, der verdient es. Na, zu Recht. Und ich schlage nochmal drauf und stelle es bloß und lästere darüber. Hast du gehört? Christliche Seelsorge, gell? Eine Form, übereinander zu reden. Was? Und wir müssen ihm helfen? Und er wird nur gelästert. Wenn das Leid, wenn die Verlorenheit, wenn die Schwachheit, wenn Sünde in uns nicht das Bedürfnis nach Rettung auslöst, dann fehlt uns die göttliche Liebe. Denn was hat bei Gott das ausgelöst, seinen Sohn ans Kreuz zu treiben? Deine und meine Sünde. Deine und meine Schuld. Dein und mein Versagen. Weißt du, dass das die Motivation Gottes seiner Liebe ist? Wegen unserer Krankheit, wegen unserer Schuld hat Gott ihn dahin gegeben. Und es gefiel Gott. Warum? Dadurch ist uns Heilung widerfahren. Die göttliche Liebe sucht nicht das Liebenswerte in den Menschen. Versteht ihr? Sie sucht was? Die Not. Sie sucht die Not. Und sie sucht einen Weg, dieser Not zu begegnen. Sucht diesen Weg, dieser Not Abhilfe zu leisten. Sie sucht einen Weg, die Sünde wegzuschaffen, die Sünde zu vergeben. Das ganze volle Evangelium kommt zum Tragen. Liebe Geschwister, warum bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Test, geht mit mir zurück ins in den ersten Johannesbrief, warum bin ich fest davon überzeugt, dass dieser Test uns von einer vollkommenen Liebe spricht oder die vollkommene Liebe testet? Die Antwort ist erstmal sehr klar. Ich weiß nicht, auch mit meinem holprigen Lesen, aber mittlerweile habt ihr euch schon dran gewöhnt, habt ihr gemerkt, dass das Wort Liebe ja permanent auftaucht, oder? Es ist wirklich nicht sehr schwer zu begreifen, um was es in diesem Abschnitt geht. Es geht wirklich um die Liebe. Meine rosa Farbe beweist das hier. Überall alles rosa. Das ist Liebe. Jetzt, aber von welcher Liebe ist hier die Rede? Ich möchte an drei Stellen euch zeigen, was Johannes uns deutlich macht. Geht mal mit mir ins Vers 12. Johannes sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Niemand hat Gott geschaut. Niemand kann sagen, so ist Liebe. Versteht ihr? Wo kann man die Liebe aber sehen? In uns. In wem? In dem, der so liebt wie Gott. Und wenn jemand so liebt wie Gott, wisst ihr, was das heißt? Dann ist in uns die Liebe vollendet. Was bedeutet das? Man kann das Wort übersetzen, vollkommen. Das ist das gleiche griechische Wort. Man kann es als vollendet und vollkommen. Was meint es damit? Ich weiß nicht, wenn ich sage vollkommen, an was denkst du? Perfekt, gell? Vollkommen bedeutet zum Ende gebracht. Vollkommen bedeutet, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, das gleiche Wort am Kreuz. Was meint Jesus damit? Es gibt nichts, was man dazu hinzufügen muss. Es gibt nichts, was fehlt. Es gibt nichts, was man noch leisten muss. Es gibt nichts, was noch dazu gehört. Es ist fertig. Das reicht. Die Bibel sagt, wenn wir so lieben, wie Gott liebt, dann ist diese Liebe in uns fertig. Es braucht nämlich dann nicht mehr. Versteht ihr? Diese Liebe reicht. Es braucht nicht mehr. Es braucht nicht noch und Muffin und was weiß ich nicht alles. Es braucht nicht all das. Diese Liebe genügt. Sie ist vollkommen. Wenn wir denken, aber ich brauche noch das und ich brauche noch das. Nein, diese Liebe ist vollkommen. Sie genügt. Diese Liebe genügt. Vers 12 also spricht von einer Liebe, die in uns vollendet wird. Die uns völlig reicht. Schaut mal mit mir in Vers 17. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Es geht hier permanent um eine vollendete oder anders um eine vollkommene Liebe. Und die übrigens die Kraft hat, Furcht zu vertreiben. Wir verstehen es jetzt vielleicht ein bisschen besser, wenn diese Liebe genügt und es nichts mehr braucht. Gibt es einen Grund, also wenn wir mit so einer Liebe vor Gott geliebt werden, brauchen wir uns noch von Gott zu fürchten? Gibt es einen Grund, warum wir Angst haben sollen von der Wiederkunft Christi, vom Erscheinen Gottes? Wenn diese Liebe genügt, mehr braucht es nicht. Und wie werden wir angesprochen? Geliebte, genügt, genügt. Wie sollen wir einander sehen? Wie sollen wir miteinander umgehen? Geliebte, das heißt genügt. Du genügst. Du genügst. Liebe Geschwister, wenn wir Gott genügen, warum sollen wir uns nicht einander genügen? Warum ist unser Maßstab höher als Gottes Maßstab an uns? Warum legen wir an uns, an andere einen höheren Maßstab, als Gott an uns legt? Wenn Gott sagt, genügst, in meiner Liebe genügst, dann können wir doch nicht den anderen einen anderen Maßstab auflegen und sagen, aber du genügst nicht. Versteht ihr, warum so wichtig ist, dass wir Monat für Monat einander bekennen, du genügst mir. Durch das Blut Jesu Christi genügst du mir. In der Liebe Gottes genügst du mir. Außer von Christus genügst du mir nicht. Aber in dieser Liebe genügst. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Es braucht nicht mehr. Es braucht nicht mehr. Also, von welcher Liebe ist hier die Rede? Es geht mehr als um ein Lippenbekenntnis, liebe Geschwister. Wenn wir Gott erkennen, wenn wir Gott richtig erkennen, erkennen wir ihn in seinem Wesen, nämlich dass er Liebe ist. Johannes übrigens hat 3 Bezeichnungen von Gott. Interessant. Die erste Bezeichnung ist, Gott ist Licht. Und nicht Gott ist das Licht oder das Licht ist Gott. Gott ist Licht. Und dann sagt er, Gott ist Liebe. Und dann gibt es noch eine Bezeichnung, Gott ist Geist. Das ist sehr tief, die Dreieinigkeit Gottes zu verstehen, in diesem, was Gott ist, nicht was nur Gott macht, oder Gott ist Licht. Das heißt Erkenntnis, Verständnis. Das ist Gott. Gott ist Liebe. Das ist vollkommenes Angenommensein. Gott ist Geist, nicht Materie. Gott ist Geist. Diese Dinge beschreiben Gott auf eine wunderbare, aber tiefe und für meine Erkenntnis übersteigende Weise. Aber ich möchte heute so schließen, liebe Geschwister, es reicht nicht, wenn wir sagen, ja, ich habe verstanden, dass ich Sünde bin und ich habe verstanden, dass Jesus Christus mein Erlöser ist. Ich kann nach vielen Predigten das immer hier wieder sagen, sagen, sagen. Und nach einer Weile wirst du da sitzen und sagen, ja gut, das ist halt das, was man in der Gemeinde glaubt. Und wenn der Willi werde ich ihm dankbar, aber wenn ich sage, und wenn er dann sagt, das ist notwendig, um gerettet zu werden, dann will ich halt glauben. Aber wisst ihr was, das ist eine reine Rechtgläubigkeit. Das reicht nicht. Woher, was braucht es, wenn dieser Glaube, das heißt, wenn ich in das Licht Gottes komme und ich in diesem Licht Gott erkenne, wie er ist, heilig. In diesem Licht sehe ich mich als Sünder. Und dann erkenne ich, dass Gott in Christus Jesus mich annimmt und meine Sünden befreit. Wisst ihr, was ich dann erkenne? Die vollkommene Liebe. Das ist die Erkenntnis, das ist der Glaube, das ist die Liebe. Ich erkenne, Gott nimmt mich in Sünde an. Bevor ich ihn geliebt habe, liebt er mich. Diese Erkenntnis ist die, die rettet. Aber woher weiß ich, dass diese Erkenntnis mehr als nur theoretisches Wissen ist? Wenn du diese Liebe nur für dich beanspruchst und nur für dich und niemanden die weitergeben möchtest, dann bist du im Fleisch und ein purer Egoist. Dann ist die Liebe Gottes nicht in dir. Das ist reine Rechtgläubigkeit. Diese Liebe ist für alle da. Er liebt mich und er liebt den. Ich lese euch so vor. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist gut, gell? Er ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, nämlich Jesus, liebt den, der aus ihm geboren ist. So, wenn du wirklich Gott in Christus Jesus liebst, weil er dich liebt, dann begreifst du, dass er nicht nur dich erlöst hat, sondern auch dich und dich und dich. Und dann wirst du auch den lieben, den Erlösten, Du wirst nicht nur dich als Erlösten lieben, sondern liebst den. Was für eine vollkommene Liebe braucht es. Wir wollen in der nächsten Predigt, nächsten Sonntag dürfen wir schon weitermachen. Bevor wir uns diese Liebe im Wesen nochmal genau anschauen, gucken wir uns an, was der Grund dafür ist. Da freue ich mich schon sehr, euch etwas in diese Tiefe mit hineinzunehmen und möchte Jesus Danke sagen und lade euch ein, das zu tun. Für das Erlösungswerk, für seine Liebe zu uns. Stehen wir auf dazu? Wer ein Gebet auf dem Herzen hat, darf es laut sprechen. Jesus, wie herrlich ist diese Wahrheit, dass wir von dir geliebt sind. In Christus Jesus sind wir Geliebte. Danke, danke dafür. Danke, das aus deiner Perspektive es sehen zu dürfen, es glauben zu dürfen. Mein Gebet ist für heute und für diese Predigtreihe und nicht nur für die Predigtreihe, sondern für das Leben hier. Jesus Christus, lass uns einander so sehen, wie du uns siehst. Lass uns einander so sehen, wie Christus uns sieht, als Begnadigte und Geliebte in dir. Herr, dass wir in der Art und Weise, wie wir miteinander leben und diese Liebe ausleben, Jünger sind, Nachfolger und Zeugnis geben können von deiner Liebe zu uns. Ich preise dich für diese herrliche Wahrheit, für diesen herrlichen Abschnitt. Und ich weiß, diese Gedanken sind hoch. Wer kann sie fassen? Menschliche Erklärungen mangeln, die Fähigkeit, es so zu erklären, das übersteigt, Herr, jede Fähigkeit und jedes Gelernte. Und darum bin ich umso mehr darauf angewiesen und flehe dich an, Herr, rede durch deinen Geist in die Herzen deiner Kinder und bestätige das, was dich verherrlicht. In deinem Namen. Amen.